Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die zunehmende Zahl junger Menschen, denen der Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht gelingen will. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. USA verschärfen Regeln für Halbleiterexporte nach China. Vizeaußenminister Südkoreas und Deutschlands kommen zu Gespräch zusammen. Ukrainisches Militär zerstört mittels Drohnen nordkoreanischen Panzerjäger. Die US-Regierung hat strengere Regeln für Halbleiterexporte nach China angekündigt. Die Maßnahme soll den Export von Speichern mit hoher Bandbreite HBM einschränken. Das US-Handelsministerium teilt am Montag mit, dass bestimmte HBM-Chips auf die Liste der Exportgüter gesetzt wurden, die strengeren Kontrollen unterliegen. HBM wird in KI-Chips eingesetzt und ist eine zentrale Komponente fortschrittlicher Computertechnologie. Reuters meldete, dass die neuen Regelungen HBM-Chips der Generation 2 und höher betreffen, die unter anderem von den südkoreanischen Unternehmen Samsung und SK Hynix sowie dem US-amerikanischen Unternehmen Micron Technology hergestellt werden. Besonders Samsung könne von den neuen Beschränkungen betroffen sein. Das Unternehmen erziele rund 30% seines Umsatzes mit HBM-Chips in China. Die neuen Beschränkungen der USA für die Lieferung von Speichern mit hoher Bandbreite an China werden nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung nur geringe Auswirkungen auf die einheimische Industrie haben. Ein Beamter des Industrieministeriums sagt am Dienstag, SK Hynix liefere den Großteil seiner HBMs an das US-Unternehmen Nvidia. Samsung Electronics exportiere zwar einige HBMs mit geringer Leistung nach China, deren Anteil am Umsatz sei jedoch gering. Insgesamt werde von geringen Auswirkungen auf koreanische Unternehmen ausgegangen, hieß es. Die zusätzlichen Exportkontrollen der USA beschränkten sich auf hochmoderne Ausrüstungen und umfassten nicht alle Geräte für den allgemeinen Gebrauch, sagt ein anderer Regierungsvertreter. Obwohl einige koreanische Unternehmen von den zusätzlichen Exportkontrollen für Ausrüstungen betroffen seien, würden die Folgen für einzelne Firmen als nicht besonders eingeschätzt. Südkoreas erster Vizeaußenminister Kim Hong-yun ist in Berlin mit dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Deutschlands Thomas Bagger zusammengekommen. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag sprachen beide am Montag über die bilateralen Beziehungen, die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die regionale und internationale Lage. Kim äußerte große Wertschätzung für die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Verteidigungsbereich. Er äußerte die Hoffnung auf eine engere Kooperation in den Bereichen Handel und Investitionen sowie Hightech-Industrien. Bagger sagte, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern enger denn je seien. Er hoffte, dass beide Staaten den Schwung des regen Austausches auf hochrangiger Ebene fortsetzen und die Horizonte der Zusammenarbeit erweitern. Nach einem Austausch über die jüngsten Entwicklungen bei der militärischen Kooperation zwischen Nordkorea und Russland äußerten beide Beamte ihre tiefe Besorgnis darüber, dass diese Zusammenarbeit eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit in Europa und der indopazifischen Region darstelle. Sie betonten die Notwendigkeit einer geschlossenen und entschlossenen Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Vereinbart wurde, dass beide Länder hierfür weiterhin eng zusammenarbeiten. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben einen nordkoreanischen Panzerjäger zerstört. In einem am Samstag vom ukrainischen Militär veröffentlichten Video wird gezeigt, wie ein fahrender Panzer von ukrainischen Drohnen angegriffen wird und in Flammen aufgeht. Das ukrainische Militär behauptete, die 3. Angriffsbrigade habe in Charkiw ein nordkoreanisches Panzerabwehrsystem Pulse 4 zerstört. Piloten von FPV-Drohnen hätten das fahrende Pulse 4 aufgespürt und attackiert. Pulse 4 ist ein nordkoreanisches Panzerabwehrwaffensystem, dessen Reichweite auf 10 bis 25 Kilometer geschätzt wird. Es handelt sich um eine Nachbildung russischer Panzerabwehrraketen, die eine verbesserte Leistung aufweist. Das Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei Nordkoreas wird Ende Dezember zu einer Plenarsitzung zusammentreten. Die nordkoreanische Zeitung Rodong Shinmun informiert am Dienstag über die Entscheidung des Politbüros des Zentralkomitees, für Ende Dezember die 11. Plenarsitzung des 8. Zentralkomitees einzuberufen. Das Treffen solle dazu dienen, die Umsetzung der Partei- und Staatspolitik im Jahr 2024 zu überprüfen und die Ausrichtung des Kampfes für 2025 festzulegen. Nordkorea wird voraussichtlich auf der Sitzung die Zusammenarbeit mit Russland, darunter den dieses Jahr unterzeichneten Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft, bewerten. Da die Sitzung vor dem Amtsantritt der neuen US-Regierung unter Donald Trump im Januar stattfinden wird, steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, ob Machthaber Kim Jong-un eine Botschaft über die künftige Politik gegenüber den USA aussenden wird. Südkoreanische Rüstungsunternehmen haben letztes Jahr von der weltweit hohen Waffennachfrage profitiert und ein rapides Wachstum verbucht. Laut einem Bericht des Stockholmer Instituts für internationale Friedensforschung, SIPRI, stiegen die Rüstungsumsätze von 4 koreanischen Unternehmen im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 39% auf 11 Milliarden Dollar. Diese 4 Unternehmen, Hanwha Group, Korea Aerospace Industries, LIG Nexon und Hyundai Rotem, zählten zu den 100 größten Rüstungskonzernen der Welt. Den SIPRI-Daten zufolge verbuchten die koreanischen Unternehmen den zweitstärksten Umsatzzuwachs hinter russischen Unternehmen mit 40%. Der starke Anstieg der Rüstungsumsätze südkoreanischer Unternehmen spiegele das Gesamtbild der militärischen Aufrüstung in der Region infolge der gestiegenen Bedrohungen wider. Südkoreanische Unternehmen versuchten außerdem, ihren Anteil am globalen Waffenmarkt zu erhöhen. Auch die Nachfrage in Europa im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine wollten sie daher bedienen, hieß es. Südkorea und Kirgisistan sind 32 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen eine umfassende Partnerschaft eingegangen. Präsident Yoon Suk-yeol und sein kirgisischer Amtskollege Sadir Japarow nahmen am Dienstag im Anschluss an ihr Treffen in Seoul eine gemeinsame Erklärung über die umfassende Partnerschaft an. Die Staatschefs bekräftigten die Entschlossenheit, die bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu intensivieren. Beide Länder vereinbarten mittels einer Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Energiesektor und bei kritischen Mineralien die Kooperation in den Bereichen erneuerbare Energiequellen, Energieeffizienz und Lieferketten zu verstärken. Kirgisistan verfügt über Mineralien wie Antimon, ein Halbmetall, das für Batterien verwendet wird. Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass mit der Intensivierung der Beziehungen mit Kirgisistan eine Dynamik für die Umsetzung der Initiative K-Seidenstraße zwischen Korea und Zentralasien geschaffen worden sei. Die Initiative zielt auf eine stärkere Zusammenarbeit mit zentralasiatischen Ländern ab. Die Demokratische Partei DP will erstmals ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Vorsitzenden des südkoreanischen Rechnungshofs BAI zustande bringen. Die führende Oppositionspartei legte am Montag dem Plenum der Nationalversammlung einen Antrag auf Amtsenthebung von Chejehe vor. Begründet wurde der Schritt mit Ches Äußerung, dass seine Behörde durch Inspektionen die Staatsgeschäfte unterstütze. Damit sei dessen funktionelle Unabhängigkeit geleugnet worden. Zudem sei die Vorgängerregierung zu politischen Zwecken ins Visier genommen worden. Auch wurden Amtsenthebungsanträge gegen den Chef der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral, Lee Chang-soo, und 2 weitere Staatsanwälte eingereicht. Grund seien mangelhafte Ermittlungen gegen First Lady Kim Gon-hee wegen der angeblichen Beteiligung an der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors und die Entscheidung, sie nicht anzuklagen. Die Abstimmungen über die Anträge sind am Mittwoch geplant. Die Inflation in Südkorea ist im November um 1,5% gestiegen. Damit liegt die Teuerungsrate bereits den dritten Monat in Folge im 1%-Bereich. Nach Angaben der Statistikbehörde Statistics Korea am Dienstag stand der Verbraucherpreisindex für November bei 114,4 und damit 1,5% höher als im Vorjahresmonat. Im April war die Inflation erstmals wieder unter die Marke von 3% gefallen. Im September ging es dann erstmals seit 6,5 Jahren in den 1%-Bereich zurück. Die Preise für Erzeugnisse aus Land- und Viehwirtschaft sowie Fischerei stiegen um 1,2% im Vorjahresvergleich. Industrieprodukte verteuerten sich um 0,6%. Dienstleistungen wurden verglichen mit dem November des Vorjahres 2,1% teurer. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Ab Januar 2025 plant die südkoreanische Regierung eine Reform des Grundsicherungssystems, mit der erstmals seit 25 Jahren die ungleiche Unterhaltspflicht von Söhnen und Töchtern abgeschafft werden soll. Diese Änderung spiegelt den gesellschaftlichen Wandel wider, indem die Bevorzugung von Söhnen abnimmt und die Verantwortung für die Pflege älterer Menschen zunehmend als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir, dass in Südkorea die Zahl der jungen Menschen, die weder arbeiten noch Arbeit suchen, rapide ansteigt und die Marke von 42.000 überschritten hat. Dies ist das Ergebnis einer Kombination aus strukturellen Faktoren wie einem Mangel an Arbeitsplätzen, die ihrer Qualifikation entsprechen, und den Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Heute haben wir für Sie das Lied I'm the Best ausgesucht, gesungen von 2NE1. Oh my God. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아. Right. 둘째 가라면 이 몸이 서럽잖아. Right. 난 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 지쳐해. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀 I don't care. 사람들이 명감 당 못해 I'm hot 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 fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말. 그만 너 스갈치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 또 또한 걸음으로 나선 이 밤
제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가
Die südkoreanische Regierung führt ab Januar 2025 eine umfassende Reform des Grundsicherungssystems durch, mit der erstmals die ungleiche Unterhaltspflicht von Söhnen und Töchtern abgeschafft wird. Diese Änderung markiert das Ende einer fast 25-jährigen Praxis, die männliche Nachkommen stärker belastet als weibliche, und spiegelt den gesellschaftlichen Wandel in Bezug auf Familienverantwortung und Altenpflege wider. Die Einstellung zur Pflege der Eltern hat sich in Südkorea in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Statistikamtes zeigt, dass nur noch 18,2% der Befragten der Meinung sind, dass Kinder allein für die Pflege ihrer Eltern verantwortlich sein sollten, ein Rückgang um mehr als die Hälfte im Vergleich zu 31,7% vor 10 Jahren. Vor 25 Jahren, also im Jahr 1998, waren sogar 89,9% der Meinung, dass die Pflege alternder Eltern ausschließlich die Aufgabe der Kinder sei. Heute gewinnen andere Werte an Bedeutung. Die Pflege der Eltern wird zunehmend als Ausdruck von Respekt, Fürsorge und emotionaler Unterstützung gesehen, während finanzielle Verpflichtungen weniger im Vordergrund stehen. Viele Eltern akzeptieren heute, dass ihre Kinder ein eigenständiges Leben führen und nicht in erster Linie für sie sorgen müssen. Das im Jahr 2000 eingeführte Grundsicherungssystem spiegelt die damals vorherrschenden gesellschaftlichen Normen wider. Man ging davon aus, dass Eltern nicht vom Staat unterstützt werden sollte, wenn ihre Kinder wirtschaftlich leistungsfähig sind. Vor diesem Hintergrund führte die Regierung die sogenannte Unterhaltspflicht der Kinder ein, die vorsah, dass Söhne bis zu 30% und Töchter bis zu 15% ihres Einkommens für den Unterhalt ihrer Eltern aufwenden mussten. Diese Regelung basierte auf traditionellen Vorstellungen, nach denen die Söhne als Haupternährer der Familie betrachtet werden, während Töchter oft als Außenseiter betrachtet wurden, insbesondere nach der Heirat. Dieses System führte jedoch nicht nur zu finanziellen Belastungen für die Söhne, sondern auch zu zahlreichen Konflikten, insbesondere in Fällen, in denen die Eltern ihre Kinder in der Vergangenheit vernachlässigt oder sogar misshandelt hatten. Ab Januar 2025 treten einige wichtige Änderungen in Kraft. Die bisherige geschlechtsspezifische Einkommenseinrechnung wird abgeschafft. Künftig werden sowohl bei Söhnen als auch bei Töchtern nur noch 10% ihres Einkommens bei der Berechnung des Unterhaltsanspruchs berücksichtigt. Auch die Kriterien für die Unterhaltspflicht bei der Grundsicherung werden gelockert. Derzeit dürfen die Kinder der Antragsteller ein Jahreseinkommen von maximal 100 Millionen Won, etwa 71.400 US-Dollar, erzielen, damit ihre Eltern Anspruch auf die Grundsicherung haben. Diese Einkommensgrenze wird auf 130 Millionen Won, etwa 93.000 US-Dollar, angehoben. Außerdem wird die Vermögensgrenze für Wohneigentum, das zur Berechnung herangezogen wird, von 900 Millionen Won auf 1,2 Milliarden Won angehoben. Diese Anpassungen sind insofern von Bedeutung, als die bisherigen Regelungen dazu geführt haben, dass jährlich nur etwa 180 ältere Menschen trotz Bedürftigkeit keinen Zugang zu staatlicher Unterstützung hatten. Ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Soziales kommentierte die Reform mit den Worten, dies entspreche de facto einer Abschaffung des bisherigen Kriteriums der Unterhaltspflicht. Durch die Reform werden schätzungsweise 3.000 neue Anspruchsberechtigte für staatliche Leistungen hinzukommen, was zusätzliche Kosten in Höhe von rund 10 Milliarden Won, etwa 7,14 Millionen US-Dollar, verursachen wird. Die Änderungen sollen sicherstellen, dass mehr ältere Menschen Zugang zu finanzieller Unterstützung erhalten, auch wenn ihre Kinder über ein höheres Einkommen oder Wohneigentum verfügen. Der gesellschaftliche Wandel in Südkorea zeigt sich auch in der wachsenden Akzeptanz einer geteilten Verantwortung zwischen Familie, Staat und Gesellschaft. Laut einer Umfrage des Statistikamtes stieg der Anteil der Menschen, die glauben, dass Familie, Staat und Gesellschaft gemeinsam für die Versorgung älterer Menschen verantwortlich sein sollten, von 47,3% im Jahr 2014 auf 60,3% im Jahr 2022. Auch die Finanzierungsstrukturen der Altenpflege verändern sich. Der Anteil des Einkommens älterer Menschen, der direkt von ihren Kindern stammt, sinkt von 46,5% im Jahr 2008 auf nur noch 9,2% im Jahr 2023. Stattdessen spielen staatliche Renten und Unterstützungsprogramme eine immer zentralere Rolle. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüßt auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Ab dem kommenden Jahr sind Herstellung, Verkauf, Einfuhr und Konsum von E-Zigaretten in Vietnam verboten. Dies wurde am 30. November 2024 von der vietnamesischen Nationalversammlung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit beschlossen.
Laut lokalen Medienberichten wie VN Express wird in der Resolution die vietnamesische Regierung aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung des Verbots zu ergreifen und die Bevölkerung, insbesondere Jugendliche, über die Gesundheitsrisiken von E-Zigaretten aufzuklären.
Dao Hung Lan, Gesundheitsministerin von Vietnam, betonte bereits im vergangenen Monat vor der Nationalversammlung, dass der Konsum von E-Zigaretten und erhitzten Tabakprodukten vor allem unter Jugendlichen rapide zunehme. Dies stelle ein ernsthaftes Risiko für die öffentliche Gesundheit dar.
Laut dem Gesundheitsministerium enthalten E-Zigaretten zwar keinen klassischen Tabak, weisen aber einen hohen Nikotingehalt auf. Deshalb seien E-Zigaretten stark süchtigmachend und können schwere Krankheiten wie Krebs auslösen.
Schwere Überschwemmungen haben den Süden Thailands und den Norden Malaysias heimgesucht und mindestens 12 Menschenleben gefordert. Dies teilten die Behörden beider Länder am 1. Dezember mit. Nach Angaben der thailändischen Katastrophenschutzbehörde sind seit dem 22. November anhaltende sintflutartige Regenfälle für die schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten in der Region verantwortlich. Besonders betroffen sind 10 Provinzen wie Narathiwat, Yala, Pattani und Songkhla im Süden des Landes.
Bisher wurden in Thailand 9 Todesopfer gemeldet und mehr als 640.000 Haushalte sind von den Überschwemmungen betroffen. Etwa 13.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in rund 200 Notunterkünften Zuflucht suchen, die in Schulen, Tempeln und anderen Einrichtungen eingerichtet wurden. Die thailändische Regierung unter Premierministerin Petongtan Shinawatra hat ein Notfallbudget von 70 Millionen Baht, rund 2 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau bereitgestellt. Nach Angaben des Meteorologischen Amtes könnten die Regenfälle in einigen südlichen Regionen noch bis Ende der Woche anhalten.
Auch in den nördlichen Regionen Malaysias, insbesondere in Kelantan, sind die Schäden beträchtlich. Nach Angaben der malaysischen Katastrophenschutzbehörde sind bei den Überschwemmungen 3 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt sind 150.000 Menschen betroffen, von denen mindestens 80.000 in Notunterkünfte gebracht werden mussten.
Die Überschwemmungen in Thailand und Malaysia sind Teil einer Serie von Naturkatastrophen, die Südostasien in den letzten Monaten heimgesucht haben. Zwischen Ende Oktober und November wurden die Philippinen von 6 aufeinanderfolgenden Taifunen heimgesucht, darunter Kongrei und Usagi. Diese Stürme forderten mindestens 170 Todesopfer und richteten große Zerstörungen an.
In der japanischen Stadt Akita wurde ein Bär, der 2 Tage lang in einem Supermarkt und dessen Umgebung umherstreifte, erfolgreich eingefangen. Wie der japanische Fernsehsender NHK gestern berichtete, ereignete sich der Vorfall am 30. November in einem Supermarkt in Akita im Nordosten von Honshu. Ein etwa 1 Meter großer Bär drang in das Geschäft ein und griff einen Angestellten an, der dabei eine Kopfverletzung erlitt.
Auch nach dem Angriff blieb das Tier weiterhin im Supermarkt und setzte seine Streifzüge fort. Die alarmierte Polizei suchte zunächst mit Drohnen nach dem Bären, konnte ihn aber nicht sofort ausfindig machen. Erst am zweiten Tag wurde das Tier in einem Nebengebäude des Supermarktes entdeckt. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, stellten die Beamten eine Falle auf.
Am Morgen des 2. Dezember schlug der Sensor der Falle Alarm und die Polizei bestätigte die Gefangennahme des Bären. Die Stadtverwaltung von Akita teilte mit, dass das Tier an einen sicheren und für Menschen unzugänglichen Ort gebracht werde, um weitere Gefahren zu vermeiden.
Experten warnen, dass die zunehmenden Begegnungen zwischen Bären und Menschen in Japan auf die fortschreitende Verstädterung zurückzuführen sind, die den Lebensraum der Tiere erheblich einschränkt. Offiziellen Berichten zufolge ereigneten sich zwischen April 2022 und März 2023 insgesamt 219 Bärenangriffe auf Menschen, ein trauriger Rekord. 6 Menschen kamen dabei ums Leben.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Der 27-jährige Kim hat Betriebswirtschaft studiert und ist seit etwa 2 Jahren auf Arbeitssuche. Während seines Studiums galt er aufgrund seiner guten Noten und seiner vielfältigen außeruniversitären Aktivitäten als gut vorbereitet, doch der Arbeitsmarkt erwies sich als härter als erwartet. Trotz zahlreicher Bewerbungen bei großen Unternehmen und Start-ups scheiterte er immer wieder in der ersten Runde oder spätestens im Vorstellungsgespräch. Kim verbringt seine Tage damit, Lebensläufe zu überarbeiten und Stellenangebote zu durchsuchen, doch die Ergebnisse bleiben aus. Obwohl er Englisch lernt und Online-Kurse zu technischen Themen belegt, sinkt sein Selbstvertrauen und er fühlt sich oft niedergeschlagen. Der Erfolg seiner Freunde, die eine Arbeit gefunden oder ein Studium im Ausland begonnen haben, lässt sein Selbstwertgefühl weiter sinken. Der Druck, den seine Eltern auf ihn ausüben, wenn sie über seine Zukunft sprechen, macht ihm zusätzlich zu schaffen. Wie Kim haben immer mehr junge Menschen den Arbeitsmarkt verlassen oder die Suche nach Arbeit aufgegeben. In Südkorea steigt die Zahl der 25- bis 34-Jährigen, die weder arbeiten noch Arbeit suchen, rapide an und hat die Marke von 42.000 überschritten. Diese Entwicklung ist das Ergebnis struktureller Probleme, wie zum Beispiel unangemessene Stellenangebote und wirtschaftlicher Rezessionen. Ein Bericht der koreanischen Zentralbank zeigt, dass die Zahl der jungen Menschen, die nicht wirtschaftlich aktiv sind und sich in der Kategorie nur zu Hause befinden, im dritten Quartal 2024 auf 42.200 gestiegen ist. Es ist ein Anstieg von 25,4% im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht 29,5% der wirtschaftlich inaktiven jungen Bevölkerung und steht in starkem Kontrast zu den stabilen Werten in der Kernaltersgruppe der 35- bis 59-Jährigen und der älteren Bevölkerung ab 60 Jahren. Besonders auffällig ist, dass viele von ihnen vor ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt bereits Berufserfahrung gesammelt haben. Der Bericht warnt davor, dass dies zu einem potenziellen Verlust von Arbeitskräften führen könnte, was sich auch negativ auf die Volkswirtschaft auswirken würde. Die Gründe für den Status nur zu Hause können in freiwillige und unfreiwillige Faktoren unterteilt werden. Freiwillige Gründe wie eine selbstgewählte Auszeit oder ein bewusster Rückzug vom Arbeitsmarkt machen 28,2% aus. Die Mehrheit, nämlich 71,8%, scheidet jedoch unfreiwillig aus dem Arbeitsmarkt aus, zum Beispiel aufgrund wirtschaftlicher Rezession oder betrieblicher Umstrukturierungen. Einer der Hauptgründe für die Zunahme des freiwilligen Rückzugs ist das Phänomen des Jobmismatch. Die Qualität der Arbeitsplätze hat sich seit der Pandemie verschlechtert, sodass viele junge Menschen gezwungen sind, eine Arbeit anzunehmen, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegt. In einer Umfrage gaben 32,4% der jungen Menschen an, dass sie keine Arbeit finden konnten, die ihren Erwartungen entsprach, ein deutlich höherer Anteil als in der Kernaltersgruppe mit 20,1%. Die steigende Zahl der Hochschulabsolventen steht in keinem Verhältnis zum Angebot an hochwertigen Arbeitsplätzen, was das Problem verschärft. Darüber hinaus haben die jüngsten wirtschaftlichen Faktoren die Situation weiter verschärft. Der Bericht zeigt, dass unfreiwillige Erwerbsunterbrechungen zugenommen haben, insbesondere bei jungen Arbeitnehmern in kleinen und mittleren Unternehmen mit weniger als 300 Beschäftigten und im Dienstleistungssektor. Die Beschäftigungsquote junger Menschen ist Anfang 2024 gesunken, während sie in der Kernaltersgruppe weiter gestiegen ist. Der Bericht warnt davor, dass eine Verlängerung dieser Phase, in der junge Menschen einfach zu Hause sind, dazu führen könnte, dass sie dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden oder als sogenannte NEETs, Not in Employment, Education or Training, enden. Es besteht daher dringender politischer Handlungsbedarf, um diese Gruppe wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Experten betonen, dass gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der jungen Generation notwendig sind. Dazu gehören die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze, die Verbesserung der Berufsausbildung, die auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abgestimmt ist, sowie eine kontinuierliche Beobachtung der Beschäftigungstrends. Der Bericht weist darauf hin, dass der mögliche Wiedereintritt dieser Gruppe in den Arbeitsmarkt zu einem vorübergehenden Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit führen könnte, da diese jungen Menschen zunächst in der Statistik als arbeitslos erfasst werden, bevor sie eine neue Beschäftigung finden. Darüber hinaus könnte der Arbeitsmarkt durch den verstärkten Wettbewerb um knappe Arbeitsplätze und die Notwendigkeit, sich an neue Anforderungen am Arbeitsplatz anzupassen, weiter unter Druck geraten. Daher sind umfassende Vorbereitungen erforderlich. Das war die Sendung Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Don't Worry, gesungen von Lee Jeok. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen für heute. Tschüss, bis Donnerstag.
우리 함께 노래합시다. 그대 아픈 기억들 모두 그대여 그대 가슴에 깊이 묻어버려 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 떠난 이에게 노래하세요. 후회 없이 사랑했노라 말해요. 그대는 너무 힘든 일이 많았죠. 새로움을 잃어버렸죠. 그대 슬픈 얘기들 모두 그대여 그대 탓으로 훌훌 털어버리고 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨다 말해요. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨다 말해요.
Zu Alltagskoreanisch. Heute geht es weiter mit dem folgenden Ausschnitt aus der Fernsehserie All About My Mom.
예주, 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
Sanuk wünscht sich, dass Haeju sich von ihrem Sohn Hyungju trennt. Doch möchte sie auf keinen Fall, dass sie deshalb ihre Stelle als Sekretärin in seiner Anwaltsfirma kündigt und macht Haejus Mutter deutlich, dass das nicht sein muss. Das macht Haejus Mutter aber noch wütender, da Sanuk an den Qualen ihrer Tochter schuld ist. So lautet ihre heftige Reaktion darauf: Pyeongju-go yakju-ni. Ich wiederhole: Pyeongju-go yakju-ni. Juni, für jetzt versuchst du wieder alles zurechtzubiegen, nachdem du uns das Problem eingebrockt hast? Das ist unser Ausdruck der Woche, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören.
병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니?
병 주고 약 주니? Der Satz beginnt mit dem Nomen Pyeong, noch einmal, Pyeong, für Krankheit. Es ist das Objekt der darauffolgenden Verbform 주고, die aus dem Verbstamm 주 des Verbs 주다 für geben und der Verbendung 고, die dem Aufeinanderreihen von zwei oder mehreren Handlungen dient, besteht. Das nächste Nomen, 약, ich wiederhole, 약, steht für Medizin und ist das Objekt der Verbform 주니. 주니 leitet sich ebenfalls vom Verb 주다 für geben ab, an dessen Verbstamm 주 die nicht höfliche Frageendung 니 hängt. 병 주고 약 주니, ich wiederhole, 병 주고 약 주니, bedeutet also wortwörtlich, du gibst mir Krankheit und danach Medizin. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니?
Unser Ausdruck der Woche ist eine Redewendung, mit der der Sprecher seine Missbilligung und seinen Ärger gegenüber seinem Gesprächspartner hervorbringt, weil sein Gesprächspartner unverschämterweise in einer problematischen Lage zu beschwichtigen versucht, für die er eigentlich selbst verantwortlich ist. Er versucht sozusagen, die durch ihn ausgelöste Krankheit mit der von ihm vorgeschlagenen Medizin wiedergutzumachen. So könnte man unseren Ausdruck der Woche auf Deutsch etwas freier mit »Jetzt versuchst du wieder alles zurechtzubiegen, nachdem du uns das Problem eingebrockt hast« übersetzen. Lassen Sie uns noch zusammen die Aussprache üben. Sprechen Sie bitte nach »병주고 약주니«. Ich wiederhole »병주고 약주니«. Hören Sie abschließend noch einmal den ganzen Dialog im O-Ton.
우리 애주 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
와서 für heute bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen bedeutende Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Mondnacht von Lee Tae-jun aus dem Jahr 1933. Im ersten Monat des neuen Jahres soll es bei uns um Erzählungen gehen, die mit der Stadt Seoul zu tun haben. Koreas Hauptstadt, die große Metropole Seoul, hat viele Schriftsteller zu interessanten Geschichten inspiriert. Es war vielleicht 5 oder 6 Tage, nachdem wir nach Songbuk gezogen waren. In dieser Nacht schob ich die Zeitung weg, die ich las, und legte mich hin. Plötzlich ging mir auf, wie provinziell es hier war. Nicht, weil ich zum ersten Mal gesehen hätte, wie es draußen dunkel wurde, oder zum ersten Mal das Geräusch des Baches und des raschelnden Windes gehört hätte, sondern weil ich an diesem Abend zum ersten Mal diesen Mann namens Hang Su-gon getroffen hatte. Noch bevor wir ein paar Worte gewechselt hatten, war mir klar, dass er ein Schwachkopf war. Dieser Trottel war es, der Songbuk-dong für mich noch provinzieller erschienen ließ als die Berge, die Bäche oder die engen Schleichwege in der Nachbarschaft. Die erste Geschichte unserer Neujahrsreihe ist die Erzählung Mondnacht von Lee Tae-jun, die im Jahre 1933 in der Zeitschrift Jungang erschien. Sie handelt von den Ereignissen, die der Protagonist, der ein paar Tage zuvor aus der Seouler Innenstadt in die bescheidene Gegend von Songbuk-dong gezogen ist, erlebt, nachdem er einen Mann namens Hwang Su-geon getroffen hat. An diesem Abend kam Hwang Su-geon um kurz vor 10 zu uns. Er kam aus dem dunklen Vorgarten herein und rief, wohnt hier die Familie, die hier neu eingezogen ist, aus... Er unterbrach sich, ging dann umständlich zur Vorderseite des kleineren Zimmers und fragte, sind Sie die Familie, die aus Sodemun gekommen ist? Er trug zwar kein japanisches Happy-Oberteil, aber offensichtlich war er ein Zeitungszusteller, wie an den Zeitungen zu erkennen war, die er bei sich trug. Ja, sind das die Zeitungen? Fragte ich. Mensch, und ich habe 3 Tage auf der anderen Seite nach Ihnen gesucht, rief er und ließ eine Zeitung auf den Boden fallen. Aber warum sind Sie denn in so ein kleines Haus gezogen? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Ihnen da drüben schön große Häuser zeigen können, sagte er. Das kleine Haus, auf das sich Hwang bezieht, ist das tatsächliche Haus des Schriftstellers Lee Tae-jun. Er errichtete 1933 wirklich ein Haus in Songbuk-dong, das er Suyeon-sanbang nannte, in dem er bis 1946 lebte und das auch bis heute dort steht. Auch die Geschichte Mondnacht ist dort entstanden. Professor Pang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University erläutert Näheres.
Lee Tae-jun이 출생한 곳은 철원이지만 그 부모를 따라서 어려서 연해주
Lee Tae-jun wurde in Cheon in der Provinz Gangwon geboren. Aber als er klein war, ging er mit seinen Eltern nach Vladivostok in Russland. Nach dem Tod seines Vaters kehrte er nach Korea zurück. Er soll sehr arm gewesen sein. Sein Leben war durch Armut und Unstetigkeit geprägt. Und so ist es nicht überraschend, dass er eine starke Bindung an sein Haus hatte. Das Haus war für ihn nicht nur ein Ort zum Ausruhen, sondern auch das Objekt seines ästhetischen Bewusstseins. So schrieb er seine Geschichten auf der Grundlage seiner dortigen Erfahrungen.
라고 할 수 있죠. 그리고 거기에서 자기가 겪은 일을 소설로 쓰는 그런 작업을 했습니다.
Der Ich-Erzähler erinnert sich an seine erste Begegnung mit Hwang. Ich bin Hwang Su-geon. Ich komme von hier. Als ich in sein Gesicht sah, bemerkte ich sofort, dass sein rasierter Kopf viel größer war als der Durchschnitt. Außerdem war sein Kopf vorne und hinten stark nach außen gewölbt. Hwang ist ein einfacher Mann, der sich darüber freut, dass es im Haus des Protagonisten keine Hunde gibt. Er beklagt sich darüber, wie schwierig es sei, dem Bankangestellten in der Nachbarschaft die Zeitung zu bringen, weil dieser einen riesigen Hund besitze. Der Protagonist erfährt, dass Hwang als Gehilfe an einer Schule gearbeitet hat, nun Assistent eines Zeitungslieferanten sei und finanziell nicht nur für seine Frau und seine Eltern sorgen muss, sondern auch für die Familie seines älteren Bruders. Die Frau des Ich-Erzählers schimpft ihren Mann aus, weil er sich mit diesem Trottel unterhält, aber ihm bereiten diese Unterhaltungen aus irgendeinem Grund doch Freude. Eines Tages fragte ich ihn, was sein Lebenstraum sei. Er sagte, das zu beantworten sei das Leichteste von der Welt. Sein Traum sei es, hauptverantwortlicher Zeitungsausträger zu werden. Der jetzige Hauptverantwortliche, dem die Arbeit sonst zu viel geworden wäre, ließ Hwang etwa 20 Zeitungen austragen und zahlte ihm dafür 3 Won im Monat. Das, was Hwang sich am sehnlichsten wünschte, war, wie der oberste Zeitungsausträger 20 Won im Monat zu bekommen, eine Zeitungsausträgeruniform zu tragen und mit der Zeitungsausträgerglocke zu bimmeln. Er sagte, wenn er eine solche Glocke hätte, könnte er die Zeitungen noch schneller austragen und hätte keine Angst mehr vor dem Hund des Bankangestellten. Huang ist ein sehr einfacher, einfältiger Mensch, der sich in der rasch wandelnden Welt nicht zurechtfindet.
Herr Li, sind Sie da? Hören Sie, ab morgen bin ich hauptverantwortlicher Zeitungslieferant, ab morgen!
Als Huang eines Tages kommt und mit seinem neuen Job prahlt, gratuliert der Ich-Erzähler ihm aufrichtig, ganz so, als habe ein guter Freund eine große Beförderung erhalten. Dann wartet er darauf, dass Huang am nächsten Abend in der offiziellen Lieferuniform und mit einer Glocke auftaucht. Die Lieferglocke läutet vor Sonnenuntergang. Doch vor der Tür steht nicht Huang Sugon. Auf die Frage, was passiert sei, spottet der Mann, der dort steht, einen solchen Dummkopf wie Huang würde doch niemand einstellen. Nun gab es keinen Grund mehr für Huang Sugon, zu mir nach Hause zu kommen. Manchmal ging ich in die Stadt, aber sein Haus schien nicht an der Straße zu liegen, auf der ich immer unterwegs war. Ich konnte es nicht vom Straßenrand aus sehen. Ihn nicht mehr zu sehen, enttäuschte und schmerzte mich sogar, als hätte ich einen lieben Freund an einen entfernten Ort geschickt oder das Geschäft eines Freundes zugrunde gehen sehen. Genau wie Huang beschuldigte ich die Herzlosigkeit der Welt. Eines Tages erfährt der Protagonist etwas über Huangs Vergangenheit als Hausmeister in der Schule. Die Lehrer foppten ihn, er solle aufpassen, dass ihm die Frau nicht davonlaufe. So klingelte er die Schulglocke 20 oder 30 Minuten früher, um die Schüler früher aus dem Unterricht zu entlassen und selbst eher nach Hause gehen und nach seiner Frau sehen zu können. Dem japanischen Schulinspektor erklärte Huang stolz, dass er Japanisch lerne, und er versuchte die ganze Zeit, sich mit ihm auf Japanisch zu unterhalten. Das brachte für den Schulleiter das Fass zum Überlaufen und Huang wurde gefeuert. Eines Tages taucht Huang Sugon aus heiterem Himmel am Haus des Ich-Erzählers auf. Er berichtet, dass er den neuen Schulgehilfen ersetzen wolle. Er mache sich aber Sorgen, weil der neue Schulgehilfe jünger und kräftiger sei als er. Den großen Stein, den er mühevoll vor den Schuleingang gerollt habe, habe der neue Gehilfe am nächsten Morgen einfach beiseite geschoben. Bestimmt sei die Pockenimpfung schuld, dass seine Muskelkraft geschwächt sei, meint Huang und rät dem Ich-Erzähler dringend von einer solchen Impfung ab. »Also wieder in der Schule arbeiten?«, fragte ich. »Naja, unter anderen Umständen würde ich solche Burschendienste ja nicht machen wollen«, meinte er. »Wenn ich etwas Startkapital hätte, würde ich vor der Schule ein Geschäft gründen.« »Was denn für ein Geschäft?« »Ich könnte bis zu den Sommerferien Melonen verkaufen. Im Herbst verkaufe ich geröstete Kastanien, japanische Reiskuchen, Zeichenpapier und was nicht alles. Sie haben keine Ahnung, wie sehr die Schüler mich mögen. Sie mögen mich mehr als die Lehrer.« Ich gab ihm an diesem Tag 3 Won, damit er seinen Plan umsetzen und vor der Schule Melonen verkaufen könne. Ich sagte ihm auch, dass er mir das Geld nicht zurückzahlen müsse, wenn er keinen Gewinn erziele. Diese 3 Won ließen ihn gleichsam aus meinem Haus tanzen. Am nächsten Tag kam er wieder.
Ich war nicht zu Hause, aber er ließ etwas für mich zurück. 3 Melonen.
Die sind für Herrn Lee.
Der Protagonist hört den ganzen Sommer lang nichts von Hwang Sugon. Aber jemand erzählt ihm, dass Hwang sein Melonengeschäft begonnen, aber nach kurzer Zeit in den Sand gesetzt habe, weil die Regenzeit gleich danach begonnen hat. Außerdem sei Hwangs Frau weggelaufen. Etwa einen Monat später besucht Hwang den Protagonisten erneut und bringt ihm diesmal Weintrauben mit, offenbar frisch gepflückt. Aber dann kommt plötzlich ein anderer Mann hinter Hwang her und schleppt ihn nach draußen. Der Ich-Erzähler ahnt, dass Hwang diese Trauben aus dem Obstgarten gestohlen hat. Er läuft dem Mann nach, um die Trauben zu bezahlen. Als er sich umsieht, ist Hwang bereits verschwunden. Ich legte die Weintrauben auf den Tisch, betrachtete sie lange und genoss dann ihren Geschmack. Jede einzelne Beere rollte ich lange in meinem Mund, als seien es die Früchte seiner feinen Zuneigung. Hell scheint der Mond auf die Gassen von Songbukdong. Der Ich-Erzähler ist auf dem Weg nach Hause. Als ich mich dem Weingarten näherte, kam dort jemand die breite Straße herunter, die Arme hin und her schwingend und mit rauer Stimme singend. Es war Hwang Sugon. Ich wollte schon nach ihm rufen, aber dann dachte ich mir, dass es ihm vielleicht unangenehm sein könnte, mich zu sehen. So verließ ich die gepflasterte Straße und versteckte mich etwas abseits, hinter einem Baum. Er blickte nicht hinunter auf die Straße, sondern nur hinauf zum Mond. Immer wieder wiederholte er den ersten Vers des Liedes, als ob er sich an den Rest nicht mehr erinnern könne. Und dann ging er an mir vorüber, wobei er eine Zigarette rauchte, etwas, das ich bei ihm nie zuvor gesehen hatte. Das Mondlicht schien auch mit ihm Mitleid zu haben. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.